Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Sonja Kilian. Heute wiederholen wir hier bei Das Gespräch eine Sendung, in der es um eine biblische Geschichte geht, die über die Jahrhunderte hinweg viele Künstler berührt und inspiriert hat. Es geht um die Passionsgeschichte, also um das Leiden, das Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus. Diese Geschichte ist unzählige Male und in verschiedensten Arten auf die Bühne gebracht worden. Das ist kein Wunder, denn die Passion Jesu verbindet tiefstes menschliches Leid mit der großen Hoffnung auf den Sieg Gottes über den Tod und das Böse. Der Singer-Songwriter Albert Frey gehört auch zu den Künstlern, denen die Leidensgeschichte von Jesus nicht mehr losgelassen hat. Immer wieder hat er darüber nachgedacht und sich schließlich davon zu einem Chormusical inspirieren lassen. 7 Worte vom Kreuz, heißt es. 2024 wurde es deutschlandweit zum ersten Mal aufgeführt. Meine Kollegin Hanna Wilhelm hat mit Albert Frey darüber gesprochen, was seine Motivation dafür war, ein Passionsmusical zu schreiben. Die beiden steigen in ihrem Gespräch außerdem tief in die Bedeutung von Tod und Auferstehung von Jesus Christus ein. Und sie sprechen darüber, was diese Geschichte mit dem Leben von uns Menschen im 21. Jahrhundert zu tun hat.
Herr Frey, 2025 gab es jetzt leider nicht die Möglichkeit, das Musical Die 7 Worte vom Kreuz zu besuchen, aber 2026 wird es wieder Aufführungen geben, und zwar in Ravensburg, in Göppingen, in Lemgo, in Lingen und in Chemnitz und für uns besonders schön in Wetzlar. Und bei den Aufführungen werden wieder ein Orchester und Megachöre mitwirken, bei dem man auch selbst wieder als Sängerin oder Sänger aktiv mitmachen kann. Da kann man also schon mal gespannt sein, auch wenn es natürlich noch eine ganze Weile dauert, bis es soweit ist. Aber was wir jetzt schon machen können, ist, dass Sie uns einen Einblick geben, was die Besucher des Musicals oder die Hörer der gleichnamigen CD denn erwartet. Denn die 7 Worte vom Kreuz, die sind ja kein gewöhnliches Passionsmusical. Die Sängerinnen und Sänger spielen nämlich nicht die Rollen der Figuren aus der Passionsgeschichte.
Ja, also wir fokussieren uns auf sozusagen die letzte Szene am Kreuz, ne? Also wir erzählen nicht die ganze Geschichte, wie es ja oft ist bei Passionsgeschichten, dass man vielleicht Gründonnerstag anfängt oder auch schon beim Einzug in Jerusalem am Palmsonntag, wenn man so will, sondern wir sind im letzten Moment die letzten Worte oder Sätze, die Jesus am Kreuz spricht, wenn man alle 4 Evangelien zusammennimmt. Und das wird eben nicht gespielt, sondern das ist erst eher in Form eines Oratoriums. Es wird gesungen, jedes Wort ist ein ausführliches Musikstück. Dann gibt es auch eine Antwort darauf. Wir haben also 2x7, 14 plus Vor- und Nachspiel, ein abendfüllendes Programm. Und zwischen diesen Worten gibt es Spielszenen von 2 Schauspielern, die das auf hier und heute übertragen, also die ihre eigene Geschichte, ihre eigene Problematik im Wechsel mit diesen Worten so im Dialog nachklingen lassen, in der Hoffnung, dass auch Menschen aus dem Publikum sich darin wiederfinden. Es ist also wirklich, wie Sie sagen, niemand spielt die historischen Rollen, denn niemand ist Maria oder gar Jesus am Kreuz, sondern wir sind die heutigen Menschen, die aber diese Worte auf uns wirken lassen.
Mhm. Können Sie ganz kurz verraten, diese beiden Schauspieler, die zwischen den Liedern agieren, was ist deren Geschichte?
Das ist jetzt...
Also kurz.
Ja. Ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt darf, ob da werden die
ob wir zu viel verraten.
Ja, ich deute es mal an. Also es sind 2 Figuren, Marie und Ben. Ich habe übrigens die Dialoge habe nicht ich geschrieben, ne? Ich habe die Texte und die Musik geschrieben und auch die Arrangements, aber die Dialoge kommen von den Regisseurinnen Stefanie Brenzel und Fabian Vogt. Und die Geschichte von Ben ist folgende, also er ist eigentlich ein Chorsänger, also er springt irgendwann auf die Bühne und man denkt erst, das wäre eine Störung, aber es ist ein Teil der Inszenierung. Und seine Mutter ist an demselben Morgen im Autounfall verwickelt worden und liegt im Koma. Er muss sich also mit Leid und drohendem Tod auseinandersetzen, auch eine Mutter-Sohn-Geschichte, genau, was ja dann auch in den 7 Worten vorkommt. Also da gibt es eine Übertragung und die Marie ist von ihrem Verlobten verlassen worden. Also sie hat Verlassenheit als Thema, auch das ist ja eins der 7 Worte. Und so verflechten sich ihre Geschichten mit den 7 Worten am Kreuz.
Mhm. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie legen sehr viel Wert darauf, dass da ein Antworten von Publikum zu dem Passionsgeschehen stattfindet oder auch vom Chor. Es gibt immer ein Wort von Jesus, dann kommt die musikalische Antwort darauf. Warum war Ihnen das wichtig, diese unmittelbare Auseinandersetzung von uns aus der heutigen Zeit mit dem Passionsgeschehen?
Ja, ich wollte das ganze Stück nicht nur als theologische Reflexion anlegen, was bedeuten diese sieben letzten Worte für Zeit und Ewigkeit, sondern ganz persönlich, was bedeutet es für mein Leben? Es hat fast eine seelsorgerliche Komponente. Also wie kann ich von Jesus lernen, mit Leid und das Angesicht des Todes umzugehen, mit meinen Herausforderungen in meinem persönlichen Leben? Wie kann die Hoffnung über den Tod hinaus wirken und so weiter. Also ich glaube, man kann die Bibel, das Evangelium und eben auch diese sieben Worte auf ganz verschiedenen Ebenen lesen. Mir war wichtig, dass da mehrere Ebenen auch klingen. Es sind auch generelle Aussagen über Erlösung, über Überwindung des Todes, all das, was wir auch in vielen Liedern singen. Aber es wird auch ganz persönlich.
Hatten Sie dann nicht ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht, ich sage jetzt mal, das Objektive, also diese Bedeutung, die das Kreuz für den christlichen Glauben im Blick auf die Erlösung des Menschen hat, dass das vielleicht dann ein bisschen untergehen könnte?
Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage. Ich glaube, dass das Stück wirklich beides beinhaltet. Ne? Also wirklich die ganz persönlichen Fragen, wie kann mir ein Jesuswort Trost sein, zum Beispiel, wenn ich einen lieben Menschen verloren habe oder sowas, ne? Oder wenn ich mich selbst die Warum-Frage stelle, ne? Wie Jesus auch am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ich meinen Lebensdurst formuliere, auch dann finde ich mich in dem Wort wieder, Jesus spricht, ich mich dürstet. Aber es geht am Ende eigentlich erst in diese universelle Deutung. Es ist vollbracht. Ne? Da sind wir dann an dem, was wir nennen, Jesus hat am Kreuz den Tod überwunden. Er hat die Last der Sünde auf sich genommen. Also das alles kommt vor. Das ist alles ein wichtiger Teil dieser Stücke. Aber eben nicht nur. Ne? Es führt einen Weg dahin.
Wenn wir jetzt nochmal von der inhaltlichen Ebene weggehen, in welchen Rahmen bewegt sich das Musical denn musikalisch? Also ich habe schon mal reingehört, da sind viele orientalische Klänge mit dabei. Was erwartet einen Besucher, wenn er die sieben Worte vom Kreuz sich anhört?
Ja, also stilistisch ist es eine Mischung aus Popmusik und auch klassischen Elementen und auch manchmal so ein bisschen orientalischen Klängen. Die Szene spielt ja auch eben im Jerusalem, Israel, im Nahen Osten. Und instrumental gibt es sowohl eine Band als auch ein Orchester. Und vom Gesang her haben wir vier Solistinnen und Solisten und einen Megachor. Wir haben also sozusagen vier Gruppen, die sich da gegenseitig die Bälle zuspielen. Es ist fast wie so ein bisschen Filmmusik, also wirklich auch für große Gefühle, ein großes Ensemble, was da auch zusammenwirkt.
Es gibt auch ein Booklet, zumindest wer die CD zur Hand hat, und da schreiben sie: Durch meine klassisch-musikalischen Wurzeln waren mir historische Vertonungen der Passionsgeschichte bekannt. Von meiner christlichen Prägung als Kind über meine Entscheidung zur Nachfolge als junger Mann bis hin zu meinem Beruf als Autor und Musiker und meiner Leidenschaft für Musik mit Sinn. Immer schon hatte Jesus seine Botschaft und sein Weg, insbesondere das Kreuzesgeschehen, eine tiefe Bedeutung für mich. Worin liegt denn für Sie diese tiefe Bedeutung?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Wenn Sie mir die vor 40 Jahren gestellt hätten, hätte ich nur eine Antwort gehabt als junger Mann. Hätte ich vielleicht, also bei einer Bekehrungszeit, also 82 oder sowas, hätte ich gesagt, Jesus ist für meine Sünden gestorben und deshalb bin ich befreit und kann versöhnt mit Gott leben. So, das ist das Zentrum des Evangeliums und das würde ich heute auch sagen. Aber ich würde heute sagen, das Kreuz bedeutet noch viel mehr. Es ist ja nicht nur ein Wort, sondern es sind sieben Worte. Es hat also auch was mit ethischen Fragen zu tun, Gewaltlosigkeit, Feindesliebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wie kann ich Jesus auch nachfolgen und in seiner konsequenten Liebe, die er eben bis zu den Feinden hin zeigt, dann eben, wie ich schon eben angedeutet habe, diese beiden schmerzhaften Worte, mich dürstet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie können mich diese Worte durch schwere Zeiten begleiten? Also das Kreuz ist ein Trost auch für Menschen, die durch Schweres gehen, die offene Fragen haben. Die können sich immer sagen, Jesus hat das auch erlebt, sogar das Schlimmste erlebt, was Menschen einander antun. Ich bin damit nicht allein. Also das ist der Trost des Kreuzes, das ist die Solidarität, die Jesus mit allen Leidenden zeigt. Und wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass wir ihn, Jesus Gott selbst, sehen, dann ist es die Solidarität Gottes mit allen Schwachen und Leidenden. Und schließlich will ich noch vielleicht einen Aspekt des Kreuzes erwähnen, das Loslassen. Also in dem letzten Wort betet Jesus, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Da lege ich meinen Geist, damit trotz dem Schmerz der ganzen Ungerechtigkeiten zu, überlässt er sich Gott. Und das ist auch ein großes Vorbild, ist fast zu wenig. Es ist ein Lebensmodell, vielleicht gerade für die zweite Lebenshälfte, wenn wir älter werden, wenn Vorstellungen, die wir hatten, sich zu nicht erfüllen, Träume, Dinge, vielleicht durch Krankheit, durch andere Einschränkungen, wir unsere eigenen Vorstellungen loslassen müssen und dann eben bis hin zum Sterben. Ich habe im Jahr 2022 sowohl meine Mutter als auch meinen Vater verloren. Die waren auch in den 80ern, das war auch irgendwie zu erwarten. Trotzdem war es auch schmerzhaft und ich fand es sehr stark, dass beide aus ihrem Glauben heraus auch loslassen konnten und nicht verbittert gestorben sind oder voller Anklage, sondern im Frieden. Sie sind im Frieden heimgegangen, wie wir so schön sagen. Und das können wir auch von diesem letzten Wort lernen.
Also da merkt man wirklich, also wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen würde, dieses Kreuzesgeschehen ist für sie immer tiefer geworden, immer weiter, auch auf mehr Lebensbereiche hat sich es noch ausgedeckt oder ausgestreckt. Ich denke, das steckt eigentlich ja alles von Anfang an im Kreuz drin, aber manchmal nehmen wir es nicht so wahr, weil wir tatsächlich vielleicht auf dieses Erlösungsgeschehen fokussiert sind, was ich auch überhaupt nicht kleinreden will. Ich finde, das ist nach wie vor das Wichtigste vom Kreuz. Aber dass das Kreuz quasi so zentral ist, dass es das ganze Leben eigentlich abdeckt.
Ja, und auch diese sieben Worte oder sieben Blickwinkel, sieben verschiedene Aspekte des Kreuzes, die wirken auch aufeinander. Also natürlich hat das auch mit Erlösung zu tun, wenn ich loslassen kann, wenn ich als Jesus-Nachfolger auch meine Feinde oder auch meine Familie, ne, sie, dein Sohn, deine Mutter, sagt Jesus zu Maria Johannes. Also wenn ich diese Liebe von Jesus in meinem eigenen Umfeld weiterlebe, durch sein Vorbild, durch seine Liebe, die er sozusagen bis zum Ende, also bis zum Kreuz hin gezeigt hat, all das ist ineinander verflochten. Ich würde es also gar nicht gegeneinander ausspielen und sagen, das Kreuz ist einerseits Solidarität oder Trost und andererseits Erlösung, sondern alles wirkt zusammen, aber wir schauen von verschiedenen Seiten da drauf und so wird das Kreuz weiter und tiefer gleichzeitig.
Wann ist denn dann der Gedanke entstanden, dass Sie daraus ein Musical machen möchten?
Also zunächst mal habe ich einfach angefangen, Musikstücke zu schreiben. Oft aus den eigentlichen Jesusworten sind die Refrains geworden und in den Versen deute ich das aus und habe sozusagen eigene Gedanken darüber, die zu dem Wort hinführen, im zweiten Vers, die das weiterführen. Und es hat aber alles einen großen Zusammenhang. Also zunächst mal war es sozusagen ein Oratorium. Ja, also mehrere Stücke, die mit einem Thema dranbleiben und das fortentwickeln. Dann begannen die Gespräche mit der kreativen Kirche, die ja auch andere große Chormusicals, Martin Luther King, Amazing Grace, die 10 Gebote und Ähnliches schon umgesetzt haben die letzten Jahre. Und ich habe die gefragt, habt ihr nicht Lust, mal ein bisschen mehr ein Thema im Zentrum des christlichen Glaubens zu machen, ne, über das Kreuz? Ich hätte euch was anzubieten. So. Und dann haben wir uns getroffen und sie waren auch begeistert von der Musik, auch von dem Inhalt. Und gesagt, ja, das gehört auch zu uns, die evangelische Rechtfertigung. Wir machen jetzt mal was ganz innen zu Passionszeit, Karfreitag, Ostern. Und so sind wir zusammengekommen. Und dann haben sie aber gesagt, moderne Menschen brauchen ein bisschen mehr als einfach nur im Konzertsaal sitzen und zwei Stunden Musik hören. So, das ist nur für ein Kulturpublikum vielleicht sinnvoll, aber wir wollen ganz viele Menschen erreichen. Also wie können wir das machen? Und dann haben wir gedacht, also erstmal über Chöre, über Beteiligung, dann Inszenierung, Schauspielszenen, Licht, Videoinstallation. Also sozusagen viele Ebenen helfen uns, diese Inhalte noch mehr zum Leuchten zu bringen, noch mehr spannender zu machen, vielfältiger. Und so gibt es also nicht nur was für die Ohren oder was für das intensive, bewusste Hören, sondern es gibt auch was für die Augen, für die Gefühle, fürs ganzheitliche Erleben.
In der Passionsgeschichte steckt ja vieles, da haben wir gerade schon darüber gesprochen. Es steckt auch vieles drin, womit Menschen sich heute nach wie vor gut identifizieren können. Sie haben es erwähnt, der gewaltlose Widerstand, das Thema Vergebung, das Thema Feindesliebe. Aber es sind eben auch manche Aspekte mit dabei, ganz zentral, mit denen wir heute Mühe haben. Auch das haben wir im Gespräch schon erwähnt, das Thema Erlösung. Und zwei ganz zentrale Begriffe sind da die Sünde und das Opfer. Und beide hängen ja ganz eng mit der Passionsgeschichte zusammen. Jesus stirbt als Opfer für unsere Sünden. Sie greifen diesen Gedanken auch in den Liedern auf, zum Beispiel gleich im ersten Lied mit dem Titel Siehst du das Lamm? Da wird Jesus bildlich mit einem Opferlamm verglichen. Warum haben Sie diesen Gedanken bewusst auch zentral aufgenommen, obwohl er für viele, vor allem für viele Menschen, die vielleicht sonst mit Kirche und Glauben nicht so viel am Hut haben, doch sperrig ist?
Ja, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Sehr gut. Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Ich habe mir wirklich tatsächlich die beiden Fragen gestellt. Ja, inwiefern ist Jesus Opfer und inwiefern hat das Kreuz mit Sünde zu tun? Und zu beiden Begriffen würde ich sagen, ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig, sonst können wir das Kreuz nicht in der Tiefe verstehen. Ich fange mal mit Sünde an. Ja, also Sünde ist erstmal ein verbrauchtes Wort, leider. Ja, und trotzdem kommen wir nicht drum rum, will ich auch gar nicht, ne? Es ist ganz bedeutsam. Ich habe deshalb versucht, an vielen Stellen des Oratoriums oder des Chormusicals jetzt auch synonyme Begriffe zu finden, zum Beispiel Unrecht oder Unheil oder der Teufelskreis der Gewalt, die Spirale, und auf die Frage gestellt, ja, wie trage ich selbst bei zu dem, was wir in der christlichen Tradition Sünde nennen. Ich habe also versucht, das für Menschen zu erschließen, die mit dem Begriff Sünde nicht mehr so viel anfangen können, damit sie trotzdem verstehen, warum diese tiefe Störung, sage ich jetzt mal, die Störung des Menschen, die den Menschen in Unfrieden bringt, die ihn von Gott trennt, die sozusagen das Kreuz nötig macht und das zeigt ja Jesus. Also wohin führt die Sünde des Menschen? Sie führt dazu, zu dieser grausamen Tat, dass der unschuldige Gerechte weg muss, dass er getötet wird. Und da ist ja immer diese Bewegung, das waren nicht eben nur die bösen Römer und die bösen Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern ich selbst bin ja auch verwickelt in dieses System. Jesus musste auch wegen mir und für mich sterben. Also das ist ja diese tiefe Erkenntnis auch der eigenen Sündhaftigkeit und Schuld. Und die baue ich ganz behutsam auf. Und ich hoffe, dass Menschen, die vielleicht mir sagen würden, findest du dich als Sünder, würden sie das weit weg von sich weisen, na Quatsch, das ist doch altkirchliche Moral, dass sie vielleicht nach diesen zwei Stunden doch sagen, nee, da ist was dran. Also ich kann mich nicht selbst erlösen, ich kann mich nicht selbst rechtfertigen. Das will ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus, das wäre meine große Hoffnung, dass Menschen am Ende des Abends tun, als jemand, der Erlösung, Rechtfertigung, Gnade, Vergebung braucht. Ja, also eine Einsicht, eine Reue. Ja, das wird auch deutlich eben in diesem Wort, heute wirst du mit mir beim Paradies sein, ne? Also der neben Jesus gekreuzigt wird, erkennt, ja, wer Jesus ist, bereut seine Sünde. Und diese Hinwendung zu Jesus, die wird, kommt an vielen Stellen des Abends immer wieder deutlich. Also so hoffe ich mir, dass Menschen, ich sage es jetzt mal ganz mit einer christlichen Sprache, zu einer Sündenerkenntnis kommen, anstatt in der Distanz, im Stolz, in der Selbstrechtfertigung zu bleiben. Jetzt nehme ich mal den zweiten Begriff Opfer. Ja, also ich habe bewusst auch sozusagen diese biblische Hinleitung am Anfang, mit siehst du das Lamm, ja, das Opferlamm, das man überhaupt versteht, wenn Johannes der Täufer auf Jesus deutet und sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das ist dann eben, siehst du das Lamm dort am Kreuz, also Jesus in diesem Bild des Opferlammes. Der Begriff Opfer, der kommt auch nicht ständig vor, sondern er kommt indirekt vor. Ja, ich nehme mal drei englische Begriffe, die mir so ein bisschen als Leitlinie gedient haben beim Schreiben. Im Englischen gibt es drei verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten für das deutsche Wort Opfer. Ja, das erste wäre Victim, also im Sinne von Opfer der Umstände, Opfer von Verkehrsunfall, Opfer von Ungerechtigkeit, von einem Verbrechen, Victim. Und das ist Jesus zunächst mal auch, also er ist das Opfer von Politik und Religion, von Menschen, die ihn nicht erkennen, als dass er ist, sondern die ihn weghaben wollen. Und das ist auch eine wichtige Botschaft. Also Jesus ist das Opfer der Ungerechtigkeit, der Bosheit, des Egoismus der Menschen, auch unseres eigenen. Ne? Dann kommt die nächste Übersetzungsmöglichkeit, Offering. Also Jesus ist Offering im Sinne von Gabe, Hingabe, ja, wie es im Johannesevangelium heißt, keiner hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus weicht nicht zurück, er wird noch gewarnt, geh nicht nach Jerusalem, Meister, da ist es zu gefährlich. Und er sagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Also er weiß, was ihm bevorsteht und er geht trotzdem darauf zu, konsequent in seiner Liebe, in seinem Eintreten für seine Botschaft und eben für den Auftrag und den Willen Gottes, ergibt sich selbst den Offering. Und jetzt gibt es noch ein drittes Wort und das ist auch umstritten vielleicht bei modernen Menschen. Das heißt Sacrifice. Also Jesus opfert sich stellvertretend für die Last, für die Schuld, für die Sünde der Welt. Ja, das, was wir dann eben oft zugespitzt in vielen alten Chorälen haben, auch in Worship-Songs. Und das habe ich sozusagen auf den Höhepunkt hin getextet. In dem Lied, es ist vollbracht. Er hat den Tod überwunden. Er ist für diese Sünden der Welt gestorben, damit wir Frieden mit Gott haben können. Also da sind wir bei dieser klassischen Botschaft des Kreuzes. Aber der Weg dahin, der ist mir eben auch wichtig.
Aber es ist ja oft gerade dieser letzte Gedanke, also dieser englische Begriff von dem Sacrifice, dieses stellvertretende Opfer, was sehr schwer zu fassen ist für uns heute und dass manche auch sagen, ich will das aber gar nicht, dass da jemand anders für meine Schuld stirbt. Also entweder ich muss dafür selber gerade stehen oder keine Ahnung, dann gibt es halt keine Lösung oder ich sehe es, wie Sie es vorher auch gesagt haben, ich sehe vielleicht auch gar nicht, dass meine Schuld so schlimm ist, dass jemand für mich sterben muss, ja. Also das ist ja schon ein, auch für Christen denke ich immer wieder ein schwieriger Gedanke, wenn man sich wirklich mal bewusst macht, was das bedeutet. Warum ist denn so ein Opfer nötig? Ist unsere Schuld denn wirklich so tief und unsere Trennung von Gott?
Ja, jetzt sind wir bei wirklich ganz großen, tiefen theologischen Fragen. Ich habe mir auch in den ersten Jahren meines Glaubens hätte ich ganz klar gesagt, nee, das ist nötig, Jesus musste sterben, auch für mich. Ich bin erkenne mich auch als Sünder, das war auch Teil meiner Bekehrungsgeschichte, ne? Aus meinem Stolz als junger Mann rauszukommen und zu sagen, nein, ich brauche Jesus, ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung. Dann habe ich mir, wie Sie das gerade skizziert haben, so vielleicht vor 10 Jahren oder so etwa auch diese Frage gestellt, will ich wirklich noch so glauben, wie als junger Mann, wie auch in konservativen Umgebungen, in der ich aufgewachsen bin, und habe das mal für mich durchdacht. Ja, stimmt es wirklich? bin ich denn wirklich so böse? Diese Fragen, die Sie auch gestellt haben. Und ich bin für mich zu einem Ergebnis gekommen. Ja, ich kann das umarmen. Jesus ist für mich auch Sacrifice. Und zwar hilft mir dazu eben, dass er auch Victim und auch Offering ist. Also nicht eine zu enge Sicht auf das Kreuz. Aber in letzter Konsequenz muss ich sagen, bin ich denn besser als Schwerverbrecher, als Menschen, die irgendwie der Schächer am Kreuz, der auf der anderen Seite hängt, bin ich substanziell anders, wenn ich sagen, ich bin gut und der andere ist böse? Nein, das kann ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch Menschen verletzt, ich habe auch Menschen ignoriert, wo ich, wenn ich wie Jesus gehandelt hätte, eigentlich mich ihnen hätte zuwenden müssen und so weiter. Also ich habe auch, bin auch an der Liebe gescheitert. Ja, also liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Das habe ich meistens nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Und so kann ich diese innere Bewegung jetzt auch ganz bewusst in meinen End-50ern, sage ich mal, nach vielen Jahren des Glaubens auch sagen, ja, die gute alte Rede vom Kreuz, von dem rauen Kreuz, von dem Sünder, der Erlösung braucht, die gehört zu mir. Die hat auch einen Platz in diesem Musical. Aber ich will sie gut erklären. Ich will Menschen gut darauf hinführen. Ich kann auch nicht garantieren, dass jeder Mensch das dann versteht. Ja, vielleicht hören viele Menschen das auch etwas oberflächlicher. Aber ich hoffe, dass uns das hilft, dass nicht nur das sagen, als einen historischen Text zu lesen, Jesus ist für unsere Sünde gestorben, zack. Sondern nein, dass ich durch die Beschäftigung mit den sieben Worten, vielleicht auch mit der Musik, mit so einer Aufführung an so einem Abend, nochmal tiefer in diese Frage komme, warum muss Jesus sterben, was hat das mit mir zu tun?
In dem Lied Wir treffen uns am Kreuz, da geht es ja auch um diese Selbsterkenntnis, die Sie gerade angesprochen haben, um diese radikale Ehrlichkeit, sich selbst und anderen gegenüber. Ich habe so ein bisschen gedacht, das kann ja schnell auch so ein bisschen pathetisch werden, ja, nach dem Motto, wir beweinen uns gegenseitig über die Liebe, die wir anderen schuldig bleiben, aber so schlimm ist das alles dann doch nicht. Und Sie gehen einen ganz anderen Weg, Sie stellen nämlich Jesus in den Mittelpunkt angesichts der Selbsterkenntnis. Im Refrain heißt es, er ist der Erste, er ist der Letzte. Das sind die Plätze, die schon besetzt sind. Er ist der Größte, er wird der Kleinste. Er leidet mit uns und er kämpft für uns. Und am Schluss heißt es dann, also ans Publikum oder an den Hörer gerichtet, nimm deinen Platz ein hier in der Mitte. Du bist nicht besser, du bist nicht schlechter. Nimm deinen Platz ein an meiner Seite. Ja, wir sind viele, doch er, Jesus, sieht alle. Das ist ja schon auch eine sehr konkrete Handelsanweisung. Wie hilft Ihnen denn die Beziehung zu Jesus, dass Sie diesen Platz in der Mitte, wie Sie es beschreiben, einnehmen? Also, dass Sie nicht zu hoch von sich denken, ich bin ein toller Typ, was ich alles kann, aber auch auf der anderen Seite dann eben nicht zu gering. Also, was bin ich für ein schlechter Mensch oder alle anderen sind besser?
Ja, ich freue mich, dass Sie das Lied zitiert haben. Das ist in der Tat eine ganz schöne, auch seelsorgerliche Konsequenz aus dem Kreuz und aus eben Jesus, der diese Extreme belegt. Ja, wie es in der Offenbarung spricht er ja Jesus von sich selbst. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Das habe ich dann hier verarbeitet. Was heißt das für mein Selbstgefühl? Diese Extreme, also Stolz, ich erhebe mich über alle anderen, das kenne ich auch. Auch vielleicht aus einer Schwäche raus, habe ich als junger Mann auch schon so erlebt in der Schule. Ich war ein bisschen ein Außenseiter und habe gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich bin besser als ihr, ich kann voll Musik machen und so weiter, ich bin belesen. Also dieses Gefühl, ich will mich selbst stark und sicher fühlen und produziere das aus einer meiner eigenen Leistung heraus. Und das funktioniert ja nicht. Es ist sozusagen diese Grandiosität, die dann auch wieder zusammenbricht und ins Gegenteil umschlägt, nämlich in die Minderwertigkeit. Ich bin der Letzte, keiner mag mich. Also ich sehe es jetzt ein bisschen flapsig, aber ich glaube, viele Menschen, ich kenne auch diese Extreme, wanken auch manchmal zwischen dieser Stolz und Überheblichkeit und dann wieder diesem vernichtenden Gefühl, wer bin ich schon, ich mache alles falsch. Ja, also, und diese Aussage, Jesus hat diese Extreme schon besetzt, da muss ich nicht mehr hin. Er ist ganz nach unten gegangen, eben der Weg des Kreuzes, der Weg der Selbsthingabe. Und er ist am Ende, wie es im Philipperbrief heißt, darum hat ihn Gott über alle erhöht. Also er ist ganz oben und ganz unten. Und deshalb darf ich ganz getrost sagen, ja, ich bin ein fehlerhafter, ein sündhafter Mensch. Gott hat aber auch Gutes in mich hineingelegt. Ich darf in einer gesunden Mitte mein Selbstgefühl finden. Ich bin geliebt von Gott, ich bin angenommen. Ich bin nicht besser oder schlechter als andere Menschen. Wir sind verbunden. Wir haben, würde sagen, im Blick auf Jesus brauchen wir auch nicht mehr diese Selbstrechtfertigung, diesen Stolz, diese Überheblichkeit.
Das wäre dann quasi auch so ein bisschen der biblische Gedanke, dass man sich selbst loslassen kann, wenn man sich auf die Beziehung zu Jesus und zu Gott konzentriert, dass man dann gar nicht mehr ständig seine eigenen Befindlichkeiten kontrollieren muss, weil man einfach weiß, zum einen, meine Schuld ist mir vergeben, zum anderen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und so darf ich jetzt leben und ich muss nicht dauernd meinen eigenen Puls fühlen, wie es mir geht und wie viel ich eigentlich wert bin.
Ja, das kann auch vielleicht helfen gegen diesen wahnsinnigen Druck zur Selbstoptimierung. Ich muss immer noch besser und anders werden. Vielleicht auch gerade in der zweiten Lebenshälfte, wenn wir merken, manche Ziele erreiche ich jetzt vielleicht auch nicht mehr, kann so eine Gelassenheit bringen und sagen, nee, ich bin von Gott geliebt und auch in den Umwegen und in den offenen Fragen meines Lebens bin ich mit ihm verbunden, bleib bei einem guten Selbstgefühl, kann trotzdem nach wie vor einsichtig sein, umkehren, Korrekturen vornehmen. Also ich verhärte mich auch nicht, das ist mir auch wichtig, ja, gerade wenn man eben älter wird, 50, 60, 70, sagt, ich habe immer schon gesagt und ich habe recht, sondern nein, ich bleibe ein Leben lang ein Kind Gottes, ein Lernender, ich erfahre Korrektur, aber auch Bestätigung, ja, hier in der Mitte.
Jetzt sind bei dem Musical ja nicht nur neue Lieder dabei, sondern auch einige Klassiker, die vielen christlichen Hörern bekannt sein dürften. Da ist zum Beispiel das Lied Zwischen Himmel und Erde oder Wo ich auch stehe. Da möchte ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Bei Wo ich auch stehe haben sie nämlich eine leichte Textänderung vorgenommen. Im ersten Refrain heißt es noch, wie gewohnt, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Im zweiten Refrain heißt es dann, ich danke dir, dass du mich kennst und wirklich liebst. Und am Schluss heißt es, und ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst. Was war denn der Grund für diese Neufassung? Die Änderungen sind ja sehr pointiert.
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich sage erst nur kurz vorweg, also es gibt 14 neue Stücke und es gibt aber auch 5 Stücke, die schon teilweise 20, 30 Jahre alt sind, die aber eben sehr gut zu dem Thema passen. Und die habe ich bewusst mit reingenommen, um auch Anknüpfungspunkte für die Hörerinnen und Hörer zu geben. Also dass man nicht jetzt auch in so einem Abendprogramm oder wenn man das Album durchhört, überfordert ist mit 2 Stunden komplett neuer Musik, sondern dass das Ohr immer mal wieder auch an was Bekanntes anknüpfen kann oder auch sogar mitsingen kann. Ne? Eben, wo ich auch stehe, wird auch bei den Live-Aufführungen ein Mitsinglied sein, genauso Anker in der Zeit, ganz am Ende. Von daher ist das nur ein kleinerer Teil. Ne? Wie gesagt, 4 bis 5 Stücke, die es schon gab, das passt alles, ist neu geschrieben. Genau, aber die sind auch eben Teil des Ganzen. Und jetzt zu der Frage mit dieser Textänderung. Ja, das Lied, wo ich auch stehe, habe ich schon in den frühen 90ern geschrieben. Es ist also wirklich 30 Jahre alt. Ja, 94 eigentlich, ziemlich genau, 30 Jahre. Und ich war damals in einer großen Lebenskrise. Ich habe wirklich mich nicht liebenswert gefühlt. Und von daher war dieser Satz, der dann sozusagen zum Schlinchensatz auch wurde beim Schreiben des Liedes, Gott, der mich kennt und trotzdem liebt. Also dieses Trotzdem hat für mich damals, war für mich tröstlich, ne? Weil ich konnte mich eigentlich nicht lieben. Aber Gott liebt mich eben trotzdem, was da alles schiefgelaufen war in dieser Zeit in meinem Leben. Und so habe ich das einfach aus meinem Selbstgefühl heraus getextet. Ja, ich bin in dieser Lebenskrise eben nicht von Gott weggegangen, sondern zu ihm hin, habe lange Gebetsspaziergänge gemacht, zu Gott geschrien. Und deshalb drückt sich in diesem Lied aus. Und über viele Jahre haben mir Menschen auch geschrieben, aber das Lied ist so stark, ich bin gerade auch in der Krise und das tröstet mich und ich, eben dieses trotzdem. Andere haben mir aber auch geschrieben, Albert, warum denn trotzdem? Gott liebt mich doch bedingungslos und mir geht's gerade gut. Und, also es ist interessant, Menschen haben sich wirklich damit auseinandergesetzt, ich auch. Und ich habe da auch mal überlegt, will ich das trotzdem wegnehmen? Will ich einfach sagen, dass ich danke dir, dass du mich kennst und wirklich liebst, wie wir jetzt im zweiten Refrain singen. Und ich dachte, nee, das trotzdem ist mir schon auch wertvoll, weil es ein Gefühl beschreibt. Ja, dieses Aufgenommenwerden vom Boden weg, ja, du richtest mich wieder auf. Ein Selbstgefühl, ja, ich fühle mich vielleicht nicht liebenswert, aber Jesus liebt mich trotz meiner anderen Wahrnehmung. Aber ich wollte nicht bei diesem trotzdem stehen bleiben. Es ist ja auch eher ein negatives Selbst- oder Menschenbild. Ja, ich bin der kleine Wurm da unten. Und so wollte ich diese Entwicklung eigentlich zeigen, indem wir erst trotzdem singen, dann wirklich liebst und schließlich so sehr. Also am Schluss ist es einfach emotional. Ja, die Liebe Gottes, die wird gar nicht mit irgendwas verglichen, sondern sie ist einfach so sehr.
Ja. Ja, also ich bin auch froh, dass Sie es drin gelassen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses trotzdem drückt für mich auch immer aus, ich sehe ja mein Versagen im Alltag. Und da finde ich, ist dieses trotzdem einfach stärker als nur jetzt ein wirklich, wie es im zweiten Teil heißt. Das andere könnte man so auf den Gedanken kommen, das bügelt so ein bisschen drüber weg. Aber das trotzdem, das heißt für mich einfach auch, ja, ich weiß um meine Schuld, Gott weiß um meine Schuld, aber er liebt mich trotzdem. Also ich finde, das ist auch ein ganz starker Trost, wenn man mit seinem eigenen Fehlverhalten konfrontiert ist.
Ja, ich sehe das genauso und ich glaube, das können Menschen vor allem dann verstehen, wenn sie das mal existenziell erlebt haben. Und deshalb habe ich es eben wirklich auch bewusst drin gelassen, aber ich wollte nicht bei diesem negativen Gefühl stehen bleiben.
Jetzt ebenfalls dabei ist Zwischen Himmel und Erde. In dem Lied geht es ja darum, dass wir Menschen in einer Art Zwischenzeit leben. Heute, also Jesus hat den Tod und die Sünde am Kreuz besiegt, aber das ist noch nicht für alle sichtbar und oft regiert in dieser Welt eben auch noch das Böse. Wir fügen einander Leid zu. Wir brauchen nur in die Tagesthemen, in die Tagesschau gucken und wir bekommen genug mit, was in dieser Welt einfach schlimm und schrecklich ist. Was mir aufgefallen ist, das Lied kommt gleich zweimal im Musical vor und ich vermute, das ist kein Zufall. Warum haben Sie diesem Lied so einen prominenten Platz eingeräumt?
Ja, also ich erkläre erstmal kurz die beiden Plätze und dann würde ich sehr gerne noch was zu der Zwischenzeit sagen. Das ist nämlich wirklich für mich ein ganz bedeutsames, auch theologisches Konzept. Also die erste Strophe singen wir auch noch, sozusagen in der ersten Phase in der Vorbereitung, sie setzt sozusagen die Szene. Ne, also zwischen Himmel und Erde ist ein Riss, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Also wo kommen wir denn her? Es ist wie der Prolog von Herr der Ringe oder so. Ne? Ja, ist das, was bisher geschah. Ne? Also hier sind die verschiedenen Kämpfe, die es da vorher gab und so weiter. Also in diese Zerrissenheit der Welt, der Menschheit, zoomen wir jetzt rein aufs Kreuz. Die Beben geht dann praktisch über den Pre-Chorus mit in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Und dann kommt schließlich der Refrain, zwischen Himmel und Erde hängst du dort am Kreuz. Wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort. Und damit setzt das Lied sozusagen die Szene. Also wir sind jetzt am Kreuz und betrachten Jesus dort und hören, was er sagt. Jetzt die zweite Strophe geht um das Leiden, also die beginnt zwischen Himmel und Erde leiden wir. Und das habe ich an die Stelle gesetzt, bevor diese schmerzhaften Worte kommen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Also da gibt es aber eine Verbindung über das Leiden Jesu zu unserem eigenen Leiden. Und die Zwischenzeit ist für mich das, was die Theologen nennen, der eschatologische Vorbehalt. Ja, wir sind durch Kreuz und Auferstehung, ne, die Auferstehung kommt natürlich jetzt dazu, ne? Wir fokussieren jetzt hier aufs Kreuz, aber natürlich ist die Botschaft dann nur durch Ostern vollständig. Jesus überwindet den Tod, er ist auferstanden. Die neue Welt, die neue Zeit, das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist schon mitten unter uns, aber es ist noch nicht vollendet. Also schon da, schon wirksam, schon in uns, schon zwischen uns, aber noch nicht vollendet. Das heißt, wir sind noch nicht im Himmel, es sind noch nicht alle Konflikte aufgelöst. Im Gegenteil, manches spitzt sich auch zu. Das ist für mich die Zwischenzeit. Es ist also, wenn man so will, ganz flapsig die Zeit zwischen Kreuz und der Wiederkunft Jesu. Das ist die große, lange Zwischenzeit, in der wir leben. Wir sind aber nicht mehr in der Zeit vorher, sondern wir können durch Jesus diese Verbindung zu Gott haben. Wir können jetzt schon im Reich Gottes leben. Wir können uns an Jesus orientieren und in seiner Kraft schon die neue Welt gestalten. Ja, also und gleichzeitig erkennen wir auch, wie Paulus das manchmal sagt, ich bin auch zerrissen. Ne? Also ich spüre auch, da gibt es auch Kräfte, die mich davon abhalten wollen. Da gibt es auch in mir eine Tendenz, das Gute, was ich eigentlich erkenne, doch nicht zu tun. Und so kann Kreuz und Auferstehung auch mir helfen, mich einzusortieren. Wo bin ich denn? Warum ist die Welt, obwohl Jesus ja schon gekommen ist, trotzdem noch nicht perfekt? Die ist aber auch nicht verloren. Ne? Die Erlösung, die neue Welt, die neue Zeit ist angebrochen, aber noch nicht vollendet.
Ich fand das, ich muss bei diesem Lied immer an eine Hochzeit denken, wo ich das zum ersten Mal gehört habe und wo man sich im ersten Moment fragt, wie passt so ein Lied auf eine Hochzeit? Aber also je länger ich selber auch verheiratet bin, desto mehr denke ich, das macht total Sinn, weil in der Ehe erleben wir das ja auch. Wir erleben einerseits die Liebe füreinander, für den Partner und dass es total schöne Momente gibt, aber man erlebt eben auch die Kämpfe und dass man manchmal am liebsten weglaufen möchte und dann eben zu sagen, ja, wir leben in einer Zwischenzeit, es ist nicht perfekt und Jesus kommt aber in diese Zwischenzeit rein und das ist das, was dann auch wieder für schwierige Zeiten in der Ehe, also ganz konkret umgesetzt, jetzt Hoffnung geben kann.
Ja, absolut, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie wir damit umgehen können, dass Dinge schwierig sind, dass wir an Grenzen stoßen, obwohl wir ja Jesus haben und erlöst sind. Ne? Und so kann ich auch ehrlich bleiben. Ich kann auch sagen, nee, es ist noch nicht alles, wir sind noch nicht im Himmel. Ne? Es ist noch nicht alles rund. Aber wir singen im letzten Lied, die neue Welt, singen wir, die Saat ist in der Erde. Also sie geht auf. Das Reich Gottes ist gesät. Und es gibt Widerstände, es gibt steinigen Boden, es gibt die Dornen und Disteln, aber das Reich Gottes wächst.
Ja, das ist doch fast ein schönes Schlusswort eigentlich, so diesen Ausblick auf die Hoffnung und auf das, was kommt. Vielen Dank, Herr Frey, für den Einblick nicht nur in die Entstehung von dem Musical, sondern auch, was Sie dabei ganz persönlich bewegt hat.
Ja, ich freue mich, dass wir so tief einsteigen konnten, auch in die theologischen und seelsorgerlichen Fragen. Vielen Dank.
Der Autor und Musiker Albert Frey hat ein Musical zur Passionsgeschichte geschrieben. 7 Worte vom Kreuz heißt es. Hanna Wilhelm hat in der heutigen Sendung mit Albert Frey darüber gesprochen, wie dieses Musical entstanden ist und welche Wirkung er sich als Künstler und Christ davon verspricht. In der Audiothek von ERF Plus finden Sie unter erfplus.de in der Rubrik Das Gespräch weitere Informationen zum Musical. Zum Beispiel auch die Möglichkeit, die passende Doppel-CD zu bestellen. Und im Jahr 2026 wird das Musical wieder deutschlandweit aufgeführt. Dafür werden begeisterte Sängerinnen und Sänger gesucht. Auch dazu finden Sie Informationen auf erfplus.de. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, weil Sie Fragen oder Anregungen zum Inhalt der Sendung haben, dann schreiben Sie uns doch gerne. Die E-Mail-Adresse lautet studio@erfplus.de. Mein Name ist Sonja Kilian. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gesegnete restliche Karwoche und schöne Osterfeiertage.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.